Nun machen wir im Programm weiter und ich gebe zu, ich bin mittlerweile natürlich sehr vorsichtig geworden, gerade vor einem Auditorium, was aus so vielen, nun auch durchaus dynastisch erfahrenen Gästen besteht, mit Fragen der Abkunft zu agieren. Ich wurde eben von Konrad Adenauer völlig zu Recht korrigiert, nur der viertälteste Enkel. So sehr kann man eben den Pressequellen doch nicht vertrauen, die man bisweilen aufstöbert. Trotzdem riskiere ich noch einmal zu sagen, dass unser nächster Gast, nämlich Walburga Gräfin Douglas, ich sage jetzt mal, eine Tochter von Otto von Habsburg ist, so viel ist verbürgt. In den Quellen wiederum, die mir bekannt sind, wird sie als jüngste Tochter von Otto von Habsburg. Oh, das stimmt, das ist hocherfreulich. Dankeschön, also es ist die Blamage mir erspart geblieben, dann noch einmal falsch zu liegen. Was wir jetzt haben werden, ist, ich hatte es schon am Anfang vor der Pause angekündigt, die zweite Zeitzeugin. Denn Gräfin Douglas hat sich in ihrer Jugend bereits natürlich inspiriert durch das Vorbild ihres Vaters stark in der paneuropäischen Bewegung engagiert. Sie wissen alle, Otto von Habsburg ist die Aushängefigur dieser Bewegung gewesen, schon seit den 20er Jahren, als die Familie sich darin bereits stark drin engagiert hat. Und dieses Erbe wird von Gräfin Douglas weiter fortgeführt. Sie ist eine politisch unglaublich engagierte Persönlichkeit. Sie war 8 Jahre lang Mitglied im schwedischen Parlament. Sie ist mit Schweden verheiratet. Daher kommt dieser Weg von Österreich, Deutschland hin nach Schweden zustande. Und sprechen wird sie heute über ein Ereignis, was vor fast 30 Jahren, es reicht aber dann doch nicht genau, um es auch noch zu einem Jubiläum bei diesem Symposium zu machen, aber das macht es nicht weniger interessant, stattgefunden hat, nämlich das berühmte paneuropäische Frühstück August 1989. Zu den Umständen wird uns Gräfin Douglas jetzt gleich mehr erzählen. Das will ich nicht mehr zusammenfassen. Ich möchte Ihnen nur eine Stimme, die über dieses paneuropäische Frühstück unmittelbar nach seiner Durchführung geäußert worden ist, nicht vorenthalten. Die lautet: Habsburg verteilte Flugblätter bis weit nach Polen hinein, auf denen die deutschen Urlauber zu einem Picknick eingeladen wurden. Als sie dann zu dem Picknick kamen, gab man ihnen Geschenke zu essen und deutsche Mark. Dann hat man sie überredet, in den Westen zu kommen. So wird Erich Honecker vom Daily Mirror unmittelbar nach dem paneuropäischen Frühstück zitiert. Das ist die sozusagen bisher historisch kundige oder dokumentierte Meinung zu diesem Frühstück. Jetzt werden wir die etwas realistischere hören von einer, die es mitorganisiert hat und dabei war.
Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Vorsitzender, lassen Sie mich bitte zuallererst mich herzlich beim Herrn Seeger bedanken. Ich finde das Thema fantastisch gut gewählt und die Organisation ist einfach perfekt. Und da ich, wie der Herr Platthaus gesagt hat, internationaler Generalsekretär der Paneuropa-Union selbst war, weiß ich genau, was hinter so einer Organisation steckt. Sehr viele durcharbeitete, nicht durchzechte, sondern durcharbeitete Nächte. Und dafür möchte ich mich als Teilnehmer herzlich bedanken. Das andere, was ich auch toll gefunden habe, war, dass wir begonnen haben mit einem Gottesdienst. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir alle verstehen, dass unsere europäischen Ideen müssen unter das Kreuz gestellt werden. Nur dann haben sie eine Chance, Wahrheit zu werden. Jetzt gehen wir zurück, rufen wir zurück von heute zum Jahr 89. Während des Jahres 1989 begann die politische Situation im Ostblock sich zu ändern, was wir als Paneuropa-Union bereits längst vorausgesehen hatten. Es gab 3 Sachen, die ich nur kurz erwähnen möchte. Das eine war, mein Vater, der ja Abgeordneter im Europäischen Parlament war, hat erreicht, dass jedes Jahr eine Debatte mit dem leeren Stuhl gemacht worden ist, wo ein leerer Stuhl symbolisch frei geblieben ist für all die Länder, die noch nicht teilnehmen konnten an dem europäischen Einigungsprozess. Das andere war, dass wir als Paneuropa-Jugend, und da erinnert sich der Henning dran, haben wir ein Flugblatt gedruckt, da stand drauf: Ein Stacheldraht ist keine Grenze, Paneuropa ist ganz Europa. Also wir haben immer daran geglaubt, dass ein Stacheldraht keine Grenze ist und dass wir als Europäer ganz europäisch arbeiten müssten. Es gab viele Gründe, dass es gerade 1989 so geworden ist. Einer dieser Gründe war die Internetrevolution und die Möglichkeit, mit Medien über den eisernen Vorhang zu reichen. Man konnte also kein Tal der Ahnungslosen mehr konstruieren. Man konnte überall in der Welt alles genau sehen. Und es war eben auch so, dass die Leute hinter dem eisernen Vorhang gesehen haben, wie die europäische Einigung gut und positiv war. Alle konnten selbst sehen, dass das sich einigende Westeuropa Freiheit und wirtschaftliche Sicherheit garantiert hat. Die Jugend wurde immer unruhiger und unzufriedener mit den repressiven Regimen und es begannen sich mehr und mehr Demonstrationen zu formieren. Und die Demonstrationen wurden größer und größer und damit schwerer zu kontrollieren und zu verhindern. Man kann mit der Polizei 5 oder 10 Leute, die demonstrieren, bewachen und nach Hause schicken. Wenn es sich dann um 1000 handelt, kann man das einfach nicht mehr machen. Und außerdem, da ja die Information so gut gelaufen ist, konnten wir in Westeuropa sehen, was da passiert ist. Vor allen Dingen kamen dann die Montagsdemonstrationen, die niemand ignorieren konnte. Und die auch wir in der Pan-Europa-Union, und ich war damals die internationale Generalsekretärin, haben uns sehr genau damit beschäftigt und sehr viel darüber gesprochen. Und dann war es auch so, es war ja parallel dazu ein Europawahlkampf, denn im Jahr 89 war eine Europawahl. Und von Januar bis Juli hat man Gott sei Dank nur Europa gesprochen. Das muss ich sagen, das geht mir ein bisschen ab. Wenn man denkt, nächstes Jahr ist eine Europawahl und kein Mensch spricht darüber, muss ich sagen, das waren andere Zeiten 89, als alle mit über Europa gesprochen haben, über die Teilnahme an der Wahl und was man machen kann und wie man diese Wahl benutzen kann, um Leuten zu helfen. Thema war einfach, man hat Europa in einem sehr positiven und dynamischen, nach vorne schauenden Ziel verwandelt und nicht so wie heute, wo man eben nur über zerstörende Dinge wie Brexit und andere Sachen spricht. Wobei auch da, glaube ich, man einiges machen kann. Mein Vater war damals Kandidat für das Europäische Parlament von der bayerischen CSU und ich durfte seinen Wahlkampf leiten. Das war sehr lustig. Nach der Wahl und nach der endgültigen Auszählung der Stimmen beschloss mein Vater, nach Ungarn zu fahren, um mit paneuropäischen Freunden dort zu erklären, wie das Ergebnis zu deuten sei und welche der neu gewählten Abgeordneten sich eine rasche Erweiterung der Europäischen Union nach Osten vorstellen konnten. Ungarn war das erste Land hinter dem Eisernen Vorhang mit einer Paneuropa-Organisation, da es im Land des Gulasch-Kommunismus möglich war, Vereine zu gründen. Und der Gründungspräsident der Paneuropa-Union in Ungarn war ein Medizinprofessor, János Szent Ágotay, der sehr viele Kongresse organisiert hat, mit dem Hauptziel zu beweisen, dass Ungarn ein Land ist mit einer europäischen Ambition und das fühlt mit Recht, an dem europäischen Einigungswerk teilnehmen zu können und helfen würde, die europäischen Ambitionen der Staaten im Ostblock zu unterstützen. Mein Vater fuhr also nach Ungarn und ich bin mitgefahren, denn ich hatte beschlossen, ich würde einen Monat in Ungarn bleiben. Ich kann es nicht sagen, um mir die ungarische Sprache näher anzuschauen. Mein Bruder, der in Ungarn lebt, weiß, in einem Monat kann man kein Ungarisch lernen, man kann sich nur die Sprache anschauen. Und ich reiste mit meinem Vater, wir sind nach Debrecen in Ostungarn gefahren, wo mein Vater einen Vortrag an der Universität gehalten hat, mit dem Ziel, den Leuten zu erklären, schaut mal, die sind gewählt worden. Und der Abgeordnete aus diesem Land ist wahrscheinlich ansprechbar für eine Erweiterung der Europäischen Union. Und bei denen müsst ihr euch gar nicht bemühen. Einfach nur, um der Jugend auch zu sagen, dass sie selber aktiv werden müssen, wenn sie wollen, dass Ungarn irgendwie in die EU hineinkommen kann. Und nach dem Vortrag sind wir, wie man es in Ungarn sehr oft macht, gegangen in einen Weinkeller außerhalb von der Universität und haben uns dort zusammengesetzt und beschlossen, jetzt müssen wir mal ein bisschen konkreter darüber sprechen, was wir faktisch machen können, um den Ungarn zu helfen. Und darauf haben wir beschlossen, es wäre eine gute Idee, uns am Beispiel vom Außenminister Alois Mock zu orientieren, der ja immer auch versucht hatte, uns Ungarn und Österreich näher zusammenzubringen. Und wir wollten etwas Ähnliches machen wie er und folgende Idee wurde geboren. Der 19. August ist der ungarische Nationalfeiertag. Und am 19. August, der Tag vor dem Nationalfeiertag, der am 20. ist, wollten wir ein Picknick machen auf beiden Seiten der Grenze, in Ungarn und in Österreich. Und die ungarischen Paneuropa-Union würde dabei symbolisch den Grenzzaun für einen kleinen Grenzverkehr öffnen. Das Ganze sollte garniert werden mit einigen guten Rednern, Musik und einer Grillparty, damit die Leute auch kommen, weil ich meine, für nur Politik und Redner kommen sie ja nicht. Mein Vater erklärte sofort, er wäre begeistert darüber, aber er würde selber nicht daran teilnehmen können, weil mein Vater war ein sehr gewissenhafter Mensch und er hatte bereits für diesen Tag eine Rede irgendwo anders zugesagt. Aber er hat dann beschlossen, weil ich ja eh in Ungarn bin, kann ich ihn dort vertreten. Am nächsten Tag begannen wir dann, die Genehmigungen einzuholen. Und ich kann Ihnen sagen, das war nicht so ganz einfach, weil das ging eben nicht, wenn man einfach zu einem Amt hingeht und sagt, wir hätten gerne ein Papier und eine Erlaubnis dafür. Aber ich hatte ein Riesenglück, denn den ersten, den ich getroffen habe, war der ungarische Minister ohne Portfolio im Reposchkoi, der sich bereit erklärte, gemeinsam mit meinem Vater die Schirmherrschaft über das Picknick zu übernehmen. Der aber auch gleichzeitig sagte, wenn dein Vater nicht kommt, dann schicke ich meinen Staatssekretär, weil ich meine, irgendwo muss ja alles gleich hoch sein. Der Laszlo Wosch. Und er hat dann sofort gesagt, er hilft uns mit allen Erlaubnissen und er findet es eine gute Idee, ein Picknick dort abzuhalten und den Grenzzaun zu öffnen. Während wir mit den Praktikabilitäten beschäftigt waren, mit unseren ungarischen Freunden, wurde in Ostdeutschland immer häufiger Demonstrationen gegen das Regime fanden statt und die eingeklemmten Menschen suchten nach einem Loch im Vorhang, um dem DDR-Regime entkommen zu können. Und dann war eine Sache, die war sehr interessant. Die Leute aus dem Ostblock haben dann begonnen, nach Ungarn zu gehen, weil innerhalb vom Ostblock konnte man ja reisen. Und da war das erste Mal, dass ein Ostblockland geöffnet hat seine Grenzen und die Leute aus einem anderen Ostblockland als Flüchtlinge betrachtet hat und auch ganz offiziell gesagt hat, das sind Flüchtlinge, die zu uns kommen. Und sie haben Flüchtlingslager gebaut für die Menschen aus der DDR. Und wir haben gleichzeitig gedruckt Einladungen für das Picknick und haben die Einladungen mit unseren Freunden ausgeteilt auf den Brücken in Budapest, wo alle Touristen drüber wälzen. Und dann natürlich auch in den großen Flüchtlingslagern, um die Leute zu informieren über unser Picknick. Und dann war es so, ich habe mit meinem Vater, der eben nicht dabei war, immer telefonischen Kontakt gehalten. Und da war eine Sache, die mein Sohn nicht verstehen kann. Es war ja nicht so, dass man einfach das Handy nehmen konnte und anrufen konnte, sondern man musste gehen zum Hauptpostamt und das Telefon anmelden und dann ein paar Stunden warten, bis das funktioniert hat. Es aber das Glück war, dass neben dem Hauptpostamt ein sehr gutes Kaffeehaus war. Und in dem war ich ein absolut begeisterter Besucher. Und ich habe mit meinem Vater gesprochen und mein Vater hat gesagt, Burgi, don't do what I wouldn't do. Sei vorsichtig. Aber mach alles, aber mach's vorsichtig. Und denk immer dran, mach nichts, was ich nicht machen würde. Da habe ich, muss ich sagen, das hat bei mir wirklich so gemacht, dass ich jedes Mal, bevor wir irgendwas beschlossen haben, aber auch bei allen Sitzungen immer mehr überlegt hatte, was würde mein Vater meinen, was man machen soll. Und das war sehr gut, weil ich konnte ihn ja nicht dauernd am Handy fragen. Und am Tag vom Picknick sind wir da hingefahren. Ich bin mit meinem Cousin Eduard gefahren, der mit mir Ungarisch gelernt hat. Und es gab erst eine große Pressekonferenz und das war eine Überraschung für mich, weil die Pressekonferenz war eingeladen worden, 8 Stunden bevor sie stattgefunden hat. Ich war gewöhnt, damals vor der Europawahl, wenn man eine Pressekonferenz einlädt, da kommen vielleicht 5 Leute und sitzen in der ersten Reihe und stellen Fragen, die dann eine Stunde brauchen. Und da war der ganze Saal vollkommen vollgepackt mit Pressevertretern aus der ganzen Welt, die einfach von uns wissen wollten, wie dieses Picknick war. Ich hatte am Abend davor, hatten wir eine letzte Sitzung im Hotel Galeert. Und dann sind wir gesessen am Abend, haben darüber gesprochen, wie das Ganze wird. Und da kam ein Vertreter der westdeutschen Botschaft, hat gesagt, was macht ihr da eigentlich mit eurem Picknick? Ich habe mir gedacht, so, jetzt wird er vielleicht stinkesauer auf mich werden und mir erklären, so geht das nicht. Aber er hat gesagt, nein, das ist sehr spannend, wir wollen es nur gerne wissen, damit wir ein bisschen eine Vorstellung haben, was da eigentlich passieren kann. Und dann war eben die Pressekonferenz und nach der Pressekonferenz habe ich erst noch mit den Leuten, die dort waren, gesprochen, weil ich habe gedacht, das ist so schön, mal endlich so richtig viele Pressevertreter zu treffen und ich konnte ihnen allen erklären, was die Pan-Europa-Union war. Und dann sind wir alle gelaufen, langsam zur Grenze. Und das Interessante war, dass ich habe gemerkt, es war eine Riesengruppe von Leuten, die mit mir gemeinsam da gelaufen ist. Und dann habe ich mir gedacht, witzig, je näher wir an die Grenze kamen, desto schneller ging unser Marsch. Und außerdem hat zu meiner Überraschung, haben die Leute nicht Ungarisch gesprochen, was ich gedacht hatte, sondern sie haben alle Deutsch geredet. Ich habe gesagt, okay. Und dann kamen wir zur Grenze und dann hatten wir ausgemacht, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt würden wir also den Grenzzaun öffnen dürfen. Und ich bin an der Grenze nicht durch den Zaun durchgelaufen sofort, sondern ich habe pressemäßig geschult, habe mir gedacht, ich muss jetzt erst gehen und ein bisschen schneiden an dem Zaun, weil das wirkt gut auf Fotos. Bin dann ein bisschen am Zaun entlang gelaufen und hatte in der Tasche eine alte Zange, die ich gekauft habe auf einem Markt in Budapest, nur für diesen Zweck. Und habe ein kleines Stück Grenzzaun rausgeschnitten und habe gedacht, das Gute ist ja nicht nur, dass es pressemäßig gut wirkt, wenn man das macht, es ist auch so, das ist eine Sache, die kann ich als Souvenir dann mit nach Hause nehmen und Leuten weitergeben. Ich habe meinem Sohn eine geschenkt zu seiner Firmung und er hat sie auf seinem Schreibtisch. Also ich habe mir mein Stück gesichert und dann bin ich gegangen zu einem Grenzzaun. Das Interessante war, ich bin dann gegangen zu dem Chef von der Grenzbeamtengruppe, die dort gestanden ist. Und wir hatten ein irres Glück, weil nämlich die Russen hatten kurz davor ihre Offiziere von der Westgrenze von Ungarn abgezogen. Also es waren Ungarn dort und nicht Russen, was natürlich ein Glück für mich war, weil ich konnte zwar kein Ungarisch, aber ich habe mir gedacht, mit denen kann man besser verhandeln. Und dann habe ich mit dem Ungarn gefragt, wie er das Ganze sieht. Und dann hat er mir gesagt, ja, also jetzt habe ich drei Möglichkeiten. Wir werden den Zaun jetzt hier aufmachen. Die eine Möglichkeit ist, ich sehe, dass lauter Leute rübergehen, die alle absolut kein Visum haben und kein Pass und nichts. Ich habe drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ich schieße auf die Leute, aber ich habe keinen Befehl dazu und ich will auch niemanden verletzen oder töten. Also geschossen wird hier nicht. Die andere ist, ich kann mich mit meiner Einheit sozusagen gegen die Flüchtlinge werfen. Aber wir sind 6 und die sind sicher 1000. Er hat es ein bisschen überschätzt gehabt, es waren nicht ganz 1000, aber sie waren nur 6. Und die dritte Möglichkeit ist, ich drehe mich um und schaue weg und genieße einfach, was da jetzt gerade passiert. Ich habe gedacht, das ist eine ungeheuer menschliche Reaktion. Und dann hat er mir gesagt, hören Sie, aber da Sie das organisiert haben, müssen Sie jetzt doch was für mich machen. Ich habe hier einen ganzen Pack von Visa-Anträgen für den kleinen Grenzverkehr von einem Tag. Und da keiner stehen bleibt, um einen zu nehmen, können Sie mir, damit ich es meinen Kollegen geben kann, können Sie mir jetzt Ihre Unterschrift auf alle geben, als Souvenir für mich und meine Freunde. Dann bin ich gestanden dort und habe also geschrieben, durch eine Stunde auf alle Visa-Anträge meine Unterschrift und das Datum. Und da waren sind Leute drüber gelaufen. Und das war, muss ich sagen, irgendwie wahnsinnig beeindruckend. Und ich habe mir danach überlegt, ich meine, das ist sicher ein Tag, den ich nie vergessen werde. Nicht nur, weil es einfach so politisch wichtig war, sondern es war sicher in meinem Leben der wichtigste Tag, außer meiner Hochzeit und der Geburt meines Sohnes. Also es war einfach fantastisch zu sehen, die Begeisterung der Leute, die rübergelaufen sind mit ihren Kindern und mit ihren Hunden und mit ihren Paketen und alles. Und sie haben ihre Autos stehen lassen. Und ich habe ja damals gewusst, dass ein Auto zu haben, was einen bringt von Ostdeutschland bis nach zur Grenze von Ungarn und Österreich, das muss ein Auto sein, das kann man erst kaufen, nachdem man eben durch 3, 4, 5 Jahre gespart hat. Und dann, wenn sie das da stehen lassen, sieht man, dass ihnen das Rennen durch den Grenzzaun wichtiger ist als das Auto, das auch einen Wert hat. Und dann, auf der österreichischen Seite von der Grenze, hatte die Pan-Europa Union Österreich Busse organisiert, die also die Leute, die drüber gerannt sind, aufgenommen hat, um sie nach Wien zu fahren, zum Hauptbahnhof in Wien. Und in Wien am Hauptbahnhof sind die Leute, die mit den Bussen kamen, begrüßt worden. Willkommen in Wien, willkommen in der Freiheit, willkommen in Europa. Das ist doch schön, dass die Leute das sofort eingesehen haben. Und nachdem also der Zaun wieder zu ist, weil wir hatten ja nur Erlaubnis, es eine gewisse Anzahl von Minuten offen zu halten, haben wir gesagt, wir machen doch alles, wie es organisiert ist. Wir lassen den George Conrad eine Rede halten und wir machen ein Picknick. Also das fand ich sehr spannend für mich, weil George Conrad ist für mich als Ungarisch Lernender eine sehr wichtige Persönlichkeit gewesen. Und ich habe mich gestellt neben jemand, der in der Lage war, mir zu übersetzen, was dann George Conrad gesagt hat. Und dann habe ich die Rede von meinem Vater vorgestottert. Ich hatte sie davor mit meinem Ungarischlehrer vor dem Spiegel geübt, damit ich keinen Unsinn rede. Weil in Ungarn ist es ja sehr leicht, dass man ein Wort falsch ausspricht. Das heißt dann was völlig anderes. Dann habe ich also die Rede vorsichtig runtergelesen. Und danach gab es ein Picknick und da haben wir also gegrillt und gebraten und ich habe mit den Leuten gesprochen und es war einfach unglaublich beeindruckend. Und dann bin ich am Nachmittag wieder nach Hause gefahren mit meinem Cousin Eduard und habe versucht, irgendwie, wir hatten ja keine Ahnung, wie sozusagen das Echo dazu ist. Und ich habe gewusst, wenn ich mir ein Radio Petofi höre, verstehe ich kein Wort. Dann habe ich versucht, in der Mittelwelle zu finden, ein Radio, was ich verstehe. Und habe dann rausgefunden, Radio DDR, das war das Einzige, was ich verstehen konnte. Und da habe ich gehört, die Sachen, die der Herr Platthaus vorhin zitiert hat, dass der Honecker eben gefunden hat, wir hätten Leute eingeladen, mit Geld gezwungen, zu der Grenze zu kommen. Ich kann Ihnen sagen, das war nicht so. Wir haben gegeben Einladungspapiere, aber sonst nichts anderes. Und dann kamen wir am Abend zu meiner Wohnung und da habe ich gesagt zu meinem Cousin, weißt du was, jetzt machen wir uns noch einen großen Spaghetti-Topf und feiern das. Es muss nämlich fantastisch gewesen sein. Und da hat mich angerufen, der gleiche Vertreter von der Botschaft, der mir am Abend davor gesagt hat, ich möchte wissen, was ihr eigentlich vorhabt, ihr Pan-Europäer. Und hat gesagt, hören Sie mal zu, wissen Sie was, heute sind 661 Menschen geflohen durch den Grenzzaun, den Sie aufgemacht haben. Das ist die größte Flüchtlingswelle seit dem Bau der Mauer. Ich dachte, okay, gar nicht so schlecht. Und am nächsten Tag war dann der Nationalfeiertag und ich habe dann gesagt, da ich eh dort bin, vertrete ich die Familie bei der Messe in der Krönungskirche, die danach meine Hochzeitskirche geworden ist und war dort und bin gesessen in der Nähe von allen Ministern. Und die Minister haben alle so komisch geschaut. Die haben gedacht, gleich kommt ein Minister und erklärt mir, so geht das nicht. Aber danach beim Empfang, aber dann war es ja zu spät, danach beim Empfang kamen einige Minister und haben gesagt, sie wollen sich bedanken. Das wäre eine unglaubliche Erlösung für sie alle, dass wir im Picknick die Grenze geöffnet haben. Einige Monate später ist der Pan-Europa-Union noch was gelungen, was auch irgendwie in dem gleichen Gedankengang war. Nämlich wir haben einen Kongress gemacht in Prag. Und da haben wir erlebt, dass die Kirchenglocken eingeläutet haben, die Freiheit für Tschechoslowakien damals noch. Und das war natürlich eine tolle Sache zu erleben, zwei solche Sachen ganz kurz nacheinander. Und ich meine, es ist wie gesagt, nächstes Jahr sind es 30 Jahre. Und man kann auch sagen, heute, jetzt 29 Jahre nach dem Picknick, kann man sagen, die Pan-Europa-Union hat ihre europapolitische Bedeutung nicht verloren. Europa geht auch heute noch weiter als die EU und es muss uns gelingen, das Thema EU wieder auf die Tagesordnung zu bringen, damit wir am 30. Geburtstag des Picknicks eine positive Bilanz ziehen können. Vielen Dank. Applaus